Heute feiern wir den ersten Gottesdienst in diesem Jahr. Und zu Beginn eines Jahres denken wir vielleicht noch zurück ins letzte Jahr und machen uns Gedanken über das kommende Jahr. Bei den einen stehen erfreuliche Erfahrungen und Erlebnisse im Vordergrund. Sie haben geheiratet, Kinder bekommen, wurden im Beruf befördert, haben eine neue Wohnung, wie auch immer. Für andere kann der Rückblick schmerzhaft sein, wenn das Jahr von tragischen und traurigen Ereignissen überschattet wurde. Eine schwierige Diagnose über seinen eigenen Gesundheitszustand, Misserfolg im Beruf, Kündigung, schwere Krankheit des Kindes, der Tod eines geliebten Menschen. So können die einen freudig zurückschauen und die anderen besorgt, traurig und wehmütig. Egal wie das letzte Jahr war und wie dieses Jahr nun werden wird, als Christen haben wir immer Grund, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist ein Markenzeichen von uns Christen. Undankbare Christen gibt es genauso wenig wie runde Dreiecke, oder? Paulus schreibt den Christen in Ephesus: Dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wie wichtig Dankbarkeit ist und wie wir in guten und in schwierigen Lebenssituationen dankbar bleiben können, das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Mit dankbaren Menschen zusammen zu sein, ist viel angenehmer und macht viel mehr Freude als mit unzufriedenen, mürrischen und meckernden Leuten. Dankbare Menschen wirken ermutigend, motivierend auf uns. Die in der Pflege arbeiten, die wissen das genau. Dankbare Menschen, die pflegt man viel lieber als mürrische, die mit nichts zufrieden sind. Wer dankbar ist, der ermutigt sein Umfeld. Jeremias Gotthelf soll gesagt haben, wer nicht danken kann, kann auch nicht lieben. Für Paulus war es außerordentlich wichtig, dass Christen gegenüber Gott dankbar sind. Er fordert die Christen auf, bringt bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Und schon im Alten Testament finden wir begeisterte Äußerungen darüber, wie Dankbarkeit Freude bereitet. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich den Höchsten mit Liedern zu preisen. Paulus war es eines seiner wichtigsten Anliegen, dafür zu sorgen, dass Gott möglichst viel Dank entgegengebracht wird. Wer Gott dankt, der bringt ihm die Ehre und Anerkennung entgegen, die er bekommen sollte und ihm zusteht. Als Paulus die Gemeinde bat, für ihn zu beten, ging es ihm nicht nur darum, dass Gott ihm aufgrund der Fürbitte hilft. Paulus ging es um viel mehr. Er wollte, dass schlussendlich Gott viel Dank entgegengebracht wird. Denn er schreibt: Ihr könnt mithelfen, indem ihr für uns betet. Und wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Wenn sie für Paulus beten und Gott ihre Bitte erhört und erfüllt, werden die Christen, die dafür gebetet haben und das hören, dass ihre Bitte erfüllt wurde, Gott danken, Dank entgegenbringen. Viele Beter werden dann Gott danken. So wird das Lob Gottes vermehrt. Und je mehr Gott dafür danken, umso mehr wird Gott geehrt. Darum ging es Paulus. Werden dann auch viele Gott für die Gnade danken. Das war ein großes Anliegen. Und selbst in der Verbreitung des Evangeliums hatte Paulus die Ehre Gottes vor Augen. Unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das wäre ein toller Vers für eine Evangelisation. um was es da eigentlich geht. Es geht um die Ehre Gottes. Paulus wollte natürlich immer, dass Menschen, die Menschen mit dem Evangelium erreichen, dass sie Christen werden, damit sie für Zeit und Ewigkeit gerettet werden und in den Himmel kommen. Das war für ihn aber nur die eine Seite der Medaille. Genauso wichtig war für Paulus die Verehrung Gottes. Denn je mehr Menschen Christen werden, umso mehr Menschen werden Gott danken und ihm Ehre erweisen. Ich bin überzeugt, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, dann werden wir auch eine offene und gesunde Beziehung zu ihm haben. Wer Gott von Herzen dankbar ist, der wird vor ihm keine Angst haben. Dankbare Menschen sind reiche Menschen. Der Grund, weshalb sie reich sind, ist ganz einfach. Denn dankbare Menschen sind beschenkte Menschen. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie etwas bekommen haben, das nicht selbstverständlich ist. Wenn jemand in dieser Welt reich, überreich, beschenkt ist, dann sind es die Christen, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Paulus sagt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer Gott gegenüber dankbar ist, der wird auch von Menschen vieles dankbarer entgegennehmen, was seinem Leben eine positive Ausstrahlung geben wird. Und natürlich gibt es unterschiedliche Christen. Die einen wurden als frohe Naturen geboren, die lachen von Geburt bis sie sterben. Andere neigen zu Schwermut. Je nachdem fällt es dem einen etwas leichter, dankbar und fröhlich zu sein als dem anderen. Betrachten wir einmal dieses Blatt. Was seht ihr? Ein Punkt. Ein schwarzer Punkt. Und was sehen wir noch? Wir sehen eine weiße Fläche. Große weiße Fläche. Oft ziehen uns verhältnismäßig kleine Probleme in ihrem Bann. Wir sind so auf sie fixiert, dass wir das gesamte Bild nicht mehr wahrnehmen. Wir übersehen die vielen schönen, wertvollen Dinge des Lebens. Friedrich Nietzsche soll gesagt haben, wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wenn wir uns vorwiegend auf die schwarzen Punkte in unserem Leben konzentrieren, dann werden wir das Leben und des Glaubens nicht froh und werden nie wirklich dankbar werden. Ich will das an einem Ehepaar, das in einer schwierigen Phase steckt, verdeutlichen. Das Ehepaar konzentriert sich auf das Problem, sei es in finanzieller, sexueller oder wie auch immer, sei es in der Erziehung der Kinder, was auch immer das sein mag. Natürlich möchte man dieses Problem lösen und beschäftigt sich deshalb intensiv damit. Manchmal so intensiv, dass man sich gegenseitig so in den Wunden herumstochert, dass es am Schluss noch schlimmer ist als vorher. Doch je mehr man sich auf dieses Problem konzentriert, desto schneller tritt alles andere in den Hintergrund. All das Schöne und Verbindende, das man miteinander schon erlebt hat. Die Situation scheint immer verfahrener und auswegloser zu werden, dass man vielleicht sogar zur abstrusen Äußerung kommt, ich habe dich noch gar nie wirklich geliebt. Selbstverständlich kann man ein Problem nicht einfach ignorieren, aber man könnte es ins richtige Verhältnis setzen. Ich kann die ganze gemeinsame Zeit von der Freundschaft über die Heirat und die Geburt der Kinder mir vor Augen führen. Ich kann selbst in einer Ehekrise Gott für meinen Partner danken. In allen unseren Krisen habe ich nie aufgehört, Gott zu danken, dass er mir Lilian zur Frau gegeben hat. Nie. Und wenn ich noch so sauer war. Aber ich war Gott immer dankbar, dass er mir meine Frau geschenkt hat. Ich kann danken, dass er sie für die Familie sorgt, danken für all das Schöne, was man miteinander erlebt hat. Ich glaube, dass wir so die Probleme in einer Ehe wesentlich entschärfen könnten. Nicht beseitigen, aber entschärfen und im richtigen Verhältnis sehen. Wer dankbar ist, der ist reich, sehr reich. Wer im Leben alles selbstverständlich hinnimmt, wird vom Leben enttäuscht werden. Diese Menschen können sich über nichts wirklich freuen, denn sie gehen selbstverständlich davon aus, dass ihnen das alles zusteht. Sie verdienen das. Das gehört mir. Sie ärgern sich, wenn sie das, was sie meinen, ihnen zustehen würde, nicht bekommen. Menschen, für die alles selbstverständlich ist, können kaum etwas dankbar entgegennehmen und sich schon gar nicht wirklich darüber freuen oder nur ganz kurz. Das sind im Grunde genommen arme und bedauernswerte Menschen. Menschen, für die alles selbstverständlich ist, sind unersättlich. Die Ansprüche steigern sich kontinuierlich. Sie meinen, sie hätten auf alles Anspruch und deshalb sind sie auch nicht dankbar, können gar nicht dankbar sein. Diese undankbare Grundhaltung ist auch der tiefe Grund, weshalb Menschen sich vom Schöpfer entfernen. Paulus erklärt das den Römern so: Trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und bleiben ihm dem Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Menschen sagen sehr selten, wenn es ihnen gut geht, dass sie das Gott zu verdanken hätten. Doch wenn es ihnen nicht gut geht, sei es finanziell, gesundheitlich oder aufgrund eines Schicksalsschlages, dann machen sie Gott dafür verantwortlich und fragen, warum lässt Gott das zu? Sie schreien, wenn du das zulässt, dann bist du kein liebender Gott und an einen solchen Gott wollen wir nicht glauben. Solange es gut geht, sind sie stolz auf sich selbst, auf ihre Leistungen. Sie propagieren, dass man an sich selbst glauben muss, wenn man es zu etwas bringen will. Wenn ich meinen Traum leben will, dann wird er sich erfüllen. Mit dem nötigen Selbstvertrauen kann ich alles erreichen. Das ist die Kraft des positiven Denkens. Und wohin das führt, können wir jeden Tag in der Zeitung lesen. In einem Psalm wird über solche Leute gesagt, sie geben damit an, dass sie so unersättlich sind. Nichts zählt bei ihnen, nur ihr Gewinn. Sie danken dir nicht, Gott, sie lästern dich nur. Als das Volk Israel von Ägypten nach Kanaan zog, versorgte sie Gott jeden Tag mit genügend Essen und ausreichend Wasser. Sie mussten weder Hunger noch Durst leiden. Immerhin versorgte Gott in der Wüste 1 bis 2 Millionen Menschen täglich. Doch statt dass die Israeliten über dieses tägliche Wunder staunten, dass es überhaupt möglich ist, jammerten und klagten sie. Es war ihnen zu eintönig. Sie hatten schon alle Rezepte durchgekocht mit diesem Manna. Jetzt muss mal was anderes her. Das tägliche riesengroße Wunder wurde für sie zur Selbstverständlichkeit. Statt Gott dafür zu danken, jammerten und sie und verlangten einen abwechslungsreicheren Speiseplan, obwohl sie gar nicht so lange hätten warten müssen, weil, wenn sie Gottes Anweisung gefolgt hätten, innerhalb von einem Vierteljahr vermutlich in Kanaan hätten einziehen können. Mit ihrer Undankbarkeit zogen sie Gottes Zorn auf sich. Das können wir gut verstehen, wenn wir ehrlich sind, denn wenn wir Menschen helfen und sie alles wie selbstverständlich annehmen und immer noch mehr fordern, wird uns das früher oder später auf den Wecker gehen. Es wird uns ärgern und wir werden dann vielleicht mal sagen, dann mach's halt selber. Jesus begegnete diese Undankbarkeit öfters, als er 10 Männer von Aussatz heilte. Fand offensichtlich nur einer es für nötig, sich bei Jesus zu bedanken. Er warf sich vor Jesus Füßen nieder und dankte ihm. Und dieser Mann war bemerkenswerterweise ein Samaritaner, kein Jude. Jesus freute sich über den Mann, aber er war enttäuscht über die anderen 9 Männer. Und er fragte diesen Samaritaner, sind denn nicht alle gesund geworden? Wo sind denn die 9? Natürlich. Alle sind gesund geworden. Ein Wunder, das unsere Vorstellungskraft übersteigt, und doch kam nur einer zurück, um sich zu bedanken. Und man kann die Enttäuschung von Jesus deutlich hören. Ist es keinem außer diesem Fremden, außer diesem Samaritaner, einem Menschen, den ihr verachtet, weil er nicht Jude ist, ist es keinem außer diesem in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Ist das möglich? Einzig dieser Ausländer, der von den Israeliten verachtet wurde, kehrt um. Dieser Samaritaner bekam von Jesus dann noch viel mehr als nur einen gesunden Körper. Jesus sagte ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Er war also nicht nur gesund geworden, sondern für Zeit und Ewigkeit gerettet. Jesus hat ihm den Zutritt in den Himmel zugesagt. Unsere Frage ist, bin ich gerettet? Und gerettet bin ich, wenn ich wie dieser Mann zu Jesus komme. Er bedankte sich bei Jesus, weil er wusste, dass Jesus Gott ist. Er wusste, hier ist der, der mir das Leben geschenkt hat. Du kannst heute im Gebet, wenn du das noch nie getan hast, zu Jesus kommen und ihm danken für das Leben, das er dir geschenkt hat. Du kannst ihm auch danken, was dieser Mann damals natürlich noch nicht konnte, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz starb. Jesus wird dein Leben grundlegend verändern. Wer alles selbstverständlich nimmt, der lebt in Armut. Ja, vielleicht ist er materiell reich, beeindruckend reich. Aber in seinem Inneren ist er arm. Das sagte Jesus sogar der Gemeinde in Laodicea. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir noch nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Und Jesus rät nun diesen Christen, sich von ihm beschenken zu lassen, um wirklich reich zu werden. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, um nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Vergessen wir nie, was Gott für uns getan hat. Befolgen wir die Ermunterung des Psalmdichters, der schreibt, auf mein Herz preise den Herrn und vergiss nie, was er für dich getan hat. Vergiss es nie. Vielleicht konntest du mir gar nicht richtig zuhören, denn du denkst vielleicht, was der da vorne über Dankbarkeit erzählt, ist ja gut und recht, aber der hat keine Vorstellung vom Leben. Hätte der einen tragischen Schicksalsschlag erlebt, wie ich ihn erleben musste, würde er nicht so sprechen. Ja, es stimmt. Es gibt ganz schwierige Lebensabschnitte und es gibt ganz schwierige Biografien. Menschen, die wie vom Pech verfolgt werden. Schicksalsschlag um Schicksalsschlag. Die am Rand und am Erträglichen, die einen Menschen an den Rand und am Rand des Erträglichen bringen. Ein Aufruf zur Dankbarkeit kann in solchen Situationen Frustration oder gar Wut auslösen. Und trotzdem Trotzdem schreibt Paulus, dass selbst schwerste Rückschläge, schwerste Demütigungen, unerträgliche Demütigungen über sich gehen lassen musste. Genau dieser Mann schreibt, dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, das musste jetzt kommen, denkst du. Typisch die Frommen. Ja, das muss kommen. Mir steht es nicht zu, die Bibel umzuschreiben. Nun hat das Paulus halt geschrieben. Doch wenn wir meinen, Paulus wollte damit sagen, wir müssten für alles, was uns zustößt, danken, dann haben wir meines Erachtens die Aussage nicht richtig verstanden. Wie kann ich Gott danken, wenn eines meiner Kinder tödlich verunglückt? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass mein Kind gestorben ist? Sollen die Menschen danken, jetzt die Kinder verbrannt sind? Wir danken dir, dass die Kinder verbrannt sind? Wie absurd ist doch sowas? Herr, danke. Ich danke dir, dass ich jetzt eine Krebsdiagnose erhalten habe. Oder soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass ich wieder in einer depressiven Phase stecke und mir die Freude zum Leben fehlt? Oder ich danke dir, dass ich meinen Ehepartner verloren habe? Wenn wir für alles danken müssen, merken wir, wie absurd und perfid so etwas ist. Das ist falsche Frömmigkeit, die Menschen kaputt macht und den Glauben ins Lächerliche zieht. Denn nirgends steht, dass wir für einen Schicksalsschlag zu danken haben. Und niemand tut das in der Schrift. Oder dann haben wir noch die fromme Erklärung, weil wir dann ja alles deuten wollen. Oder? Ist ein Kind gestorben? Dann versucht man noch eine Deutung. Ja, vielleicht ist es jetzt gestorben, weil dann ist bei der Abdankung ist dann jemand zum Glauben gekommen. Ja, wunderbar. Die Folgefrage von mir wäre ja, Gott, hast du keinen anderen Weg, diesen Menschen zum Glauben zu bringen? Musste mein Kind dafür geopfert werden? Das ist doch alles, ich sage es jetzt mal etwas böse, frommer, kranker Brei. Es ist nicht das Leben. Das Leben hat viel Schicksalsschläge, die jeden treffen, ob er gläubig ist oder nicht. Wir können und müssen nicht für alles, was uns im Leben begegnet, danken. Das verstehen wir sofort, wenn wir die Psalmen aufmerksam lesen. Oft kommen in den Psalmen zuerst eine Klage. Und sozusagen durch die Klage hindurch bricht die Dankbarkeit und das Lob Gottes hervor. Es gibt auch diesen Spruch, Loben zieht nach oben. Ja, wunderbar. Sag das mal einem, der unten ist. Er soll mal loben, dass er nach oben kommt. Ich werde gleich sehen, das sagt die Bibel gar nicht. Es ist wirklich jenseits. Im Neuen Testament werden wir dazu ermutigt, unsere Sorgen zu Jesus zu bringen. Es wird nicht verlangt, dass für die Sorgen ich danken sollte. Denn Philippen schreibt Paulus, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wir dürfen also Gott gegenüber unsere Sorgen und Bitten äußern. Jakobus berücksichtigt sogar die verschiedenen Gemütsverfassungen, wenn er schreibt, macht jemand von euch Schweres durch, dann lobe er den Herrn. Entschuldigung. Dann bete er. Interessant. Also nicht loben sie nach oben. Dann spreche er mit Gott über diese Not. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist doch interessant, diese Unterscheidung. Die passt uns gar nicht, oder? Es passt nicht in unser Konzept von der Machbarkeit, von der Steuerung des Glaubens durch Praktiken. Sondern es ist so nah an der Wirklichkeit. Wenn ich Schweres tun mache, dann sprich mit Gott über das Schwere. Und wenn du guten Mutes bist, dann lobe Gott, weil dann kannst du ihn von ganzem Herzen loben. Es gefällt mir einfach, wie normal diese Dinge unser Glaube ist. Wenn wir unsere Sorgen und Nöte in Dankgebeten umwandeln, werden wir unsere Gemütsverfassung nicht ernst nehmen und landen in einer Form der Schwärmerei oder, wenn es noch schlimm kommt, landen wir schlussendlich beim Psychiater, weil wir das nicht mehr schaffen, weil wir uns nur als Versager sehen, weil wir es nicht schaffen, unsere Not in Lob umzuwandeln. Und dann kommt noch, deshalb sind wir schlechte Christen und all dieses dumme Zeug. Wir werden in eine Sackgasse landen. Gott will nicht, dass wir so tun, als ob es uns gut geht. Und wir müssen für unsere Schmerzen nicht danken. Aber, und das ist wichtig, in allem Schmerz gibt es genügend Gründe, Gott zu danken. Jederzeit kann ich ihm für die Erlösung danken. Ich kann ihm zum Beispiel sagen, Herr, mir geht es so schlecht, ich weiß nicht einmal, wie lange ich noch leben werde, obwohl ich noch gerne leben würde. Und irgendwie macht mir alles Angst. Doch ich will dir von Herzen danken, dass ich mit all meinen Nöten zu dir kommen kann. Ich danke dir, dass du sagst, wir sollen dir unsere Sorgen bringen. Ich danke dir, dass ich trotz allem in dir geborgen bin. Ich bin dir von Herzen dankbar, dass du mich gerettet hast. Egal wie es kommen wird, die Herrlichkeit bei dir wird großartig sein. Wir können in jeder Not auch danken. Das ist oft nebeneinander. Es ist wie eine Trauer. In einer Trauerzeit ist oft Trauer und Lachen nebeneinander. Man schämt sich dann fast, wenn man lacht. Weil man denkt, das darf man gar nicht lachen, weil das jetzt wirklich schlimm ist. Aber wir sind halt Menschen. Und so kann es auch eine Not in einer Sorge, in einem Schicksalsschlag, kann eine tiefe Trauer sein, doch eine Geborgenheit und Dankbarkeit gegenüber Gott, weil ich in dieser Situation Hoffnung habe durch den Glauben an Jesus Christus. Und das kann mir niemand nehmen. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken können, sagt ein gewisser Herr Oehler. Und Søren Kierkegaard, der Philosoph, soll gesagt haben, dass alle Not vom Vergleichen komme. Statt darüber nachzudenken, was der andere mehr als ich hat und wie ich auch dazu kommen könnte, sollten wir uns darauf spezialisieren, für das, was wir haben, Gott von Herzen zu danken. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass Christen, denen es gut geht, tendenziell dankbarer seien als Christen, denen es nicht so gut geht. Deshalb betet Agur: Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Wir können lernen, dankbar zu bleiben für das, was wir haben. Wir haben sehr viel als Schweizer. Übrigens können wir auch für Erlebnisse danken, die schon Jahre zurückliegen. Wie gesagt, ich danke fast jeden Tag für meine Frau, für meine Kinder. Ich danke nicht jeden Tag, aber ab und zu wieder für die theologische Ausbildung, die ich machen konnte. Ich danke für das Auto, ich danke für das Haus. Wir danken immer für das, was wir haben, was uns anvertraut ist. Das könnte doch ein guter Vorsatz für dieses neue Jahr sein. Ich will darauf achten, dankbar zu sein, nicht nur Danke zu sagen. Das ist ein Unterschied. Nicht nur Danke zu sagen, weil man als Christ Danke sagt, sondern dankbar zu sein, zu wissen, dass das, was wir haben, alles geschenkt und anvertraut ist. Und dass wir nichts als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen. Als Christen gibt es immer einen Grund zu danken. Wir danken für die Rettung durch Jesus Christus. Das können wir in jeder Lage des Lebens tun. Paulus sagt, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich bete mit uns. Ja, Herr, wir haben viel zu danken. Du hast uns das Leben geschenkt und du, Herr Jesus, hast uns durch dein Sterben und dein Auferstehen das ewige Leben geschenkt. Alles, was wir haben, sei es wenig oder viel, es ist alles geschenkt. Es ist ein Geschenk, wenn wir Arbeit haben und ein Einkommen. Es ist ein Geschenk, wenn wir unsere Renten erhalten. Es ist nicht selbstverständlich. Und lass uns, die wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, nicht vergessen, dankbar zu bleiben. Im Wissen, dass auch dieser Wohlstand schon nicht selber erarbeitet ist, sondern einfach damit zu tun hat, dass wir in diesem Land leben und dass es einfach ein Geschenk ist. Wir danken dir, beten dich an. Amen.